Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Nach über zwei Monaten endet hiermit unsere Sommerpause. In knapp vier Wochen startet unser Team schließlich schon wieder im DFB-Pokal. In der nächsten Stunde werden wir eine Saison besprechen, die viele TSG-Fans nur begrenzt zufriedenstellte, die nun aber in der Europa League endete. Außerdem blicken wir bereits ein bisschen in die Zukunft. Welche Weichen müssen für die neue Spielzeit gestellt werden? Und zuletzt wart auch ihr gefragt und werdet Teil dieser Folge werden. Wir beenden diese Ausgabe nämlich mit einem Q&A aus Fragen, die ihr uns via Instagram geschickt habt. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Jonas, den ich erstmal herzlich begrüßen will.
Ja, hallo David, hallo auch endlich mal wieder an alle unsere ZuhörerInnen. Lange ist es her, aber ich freue mich. Du solltest mich sehen, mein kompletter Schreibtisch bewaffnet mit Zetteln, ein Espresso, ein großer Kaffee, ein großes Glas Wasser. Ich habe Bock, mit dir die letzte Saison zu analysieren. Und ja, ich habe mich auch sehr, sehr darüber gefreut, obwohl wir jetzt so lange weg waren, dass unsere Community, unsere HörerInnen immer noch darauf gewartet haben, sich so rege beteiligt haben, mit ganz vielen Fragen uns gefüttert haben. Und deswegen habe ich richtig, richtig Bock, die Folge mit dir aufzunehmen.
Ja, geht mir ganz genauso und nach 8-9 Wochen sind die Akkus auch wieder richtig voll. Ist vielleicht auch ein guter Hinweis, nochmal darauf hinzuweisen, insbesondere über Instagram, über unseren Kanal Hoffefunk, könnt ihr ja an diesem Podcast in gewisser Weise teilnehmen, weil wir natürlich nicht immer darauf eingehen in den Folgen, was ihr schreibt, aber doch regelmäßig. Und wenn nicht, dann antworten wir in der Regel auf die Nachrichten, das freut uns immer sehr. Und ja, wir haben gestern spontan einfach eine Story gemacht und du hast recht, da kam doch ziemlich, ziemlich viel. Und einige von diesen Fragen werden wir am Ende dieses Stündchens hier aufgreifen. Jonas, ich habe mir überlegt, wie starten wir rein? Und ich denke, wir sind jetzt alle schon so, oder wir beide so versiert, so lange dabei. Ich glaube, wir machen das jetzt ungefähr 4 Jahre, was ziemlicher Wahnsinn ist. Also ich dachte, wir starten mal direkt mit einer richtig knackigen, gar nicht so leichten Frage hier. Denn ich habe nochmal geschaut. 46 Punkte haben wir jetzt nach 34 Spielen geholt. Und das klingt nach einem Mittelfeldplatz, ehrlich gesagt. Es wurde aber Platz 7 und ein Euroleague-Platz. Bist du also völlig zufrieden mit der Saison? Wie würdest du das einordnen?
Das ist eine hochkomplexe Frage, David. Weil woran misst du eine erfolgreiche Saison? Ausschließlich am Tabellenplatz? Ausschließlich daran, ob du quasi Europa als Ziel gesetzt hast und es erreicht hast? Oder gibt es da noch andere Komponenten, wie zum Beispiel Spielerentwicklung? Hat es gekriselt innerhalb der Mannschaft? Hatten wir eine Konstanz drin? Und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Aber ich wollte mir die Statistik eigentlich für später aufheben, aber ich fange jetzt einfach damit jetzt schon an, weil es einfach die gesamte Folge wahrscheinlich, also das ist wie so ein Schleier über der Folge jetzt, weil das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Info, um die Saison einzuordnen. Ich habe geschaut, David, wo wären wir in den letzten 5 Saisons gewesen mit dieser Punktzahl und diesem Torverhältnis? Ja. In der Saison 2023-24, also in der jetzigen, waren wir ja 7. mit 46 Punkten und einem Torverhältnis von 0. So, letztes Jahr wären wir 9. gewesen. Im Jahr davor, 21-22, wären wir 9. gewesen. Wir waren auch 9. in diesem Jahr. Und jetzt kommt eine super, super spannende Information, die auch so ein bisschen in Richtung Stuttgart geht, weil die den neuen Trainer von Stuttgart bzw. den Messias von Stuttgart betrifft. 2021-22 war die letzte Saison von Sebastian Hoeneß. Da hatte er 46 Punkte, wurde 9. und musste danach gehen. Das heißt, er hatte keinen Punkt weniger als Pellegrino Matarazzo, wurde 9. und musste gehen. Das ist doch mal interessant, oder? Wie anders man eine Saison einordnen kann, obwohl du eigentlich leistungstechnisch das Gleiche getan hast.
Ja, sehr gut, weil es ja eine Frage der Perspektive ist. Und die Perspektive dieser Saison ist, dass die Konkurrenz im vorderen Mittelfeld ziemlich schwach ist. Und das war 21-22 offenbar ganz anders.
Exakt.
Und da hat dann der Verein offenbar gesagt, okay, wir orientieren uns jetzt quasi an der Konkurrenz.
Genau.
Nichtsdestotrotz.
Gern geschehen nach Stuttgart. Und ich mache ganz kurz, bevor du dran bist, noch kurz weiter. Im Jahr davor auch Platz 9. Im Jahr davor auch Platz 9. Und im Jahr 18, 19 wärst du auch 9. gewesen. Du wärst in den letzten 5 Jahren 9. gewesen. Und im Jahr 2018, 2019, das war das letzte Jahr von Julian Nagelsmann. Danach hat er uns verlassen. Wurde Julian Nagelsmann 9. mit unglaublichen 51 Punkten. Das heißt, du kannst es überhaupt nicht sagen, wie du in dieser kuriosen Bundesliga abschneidest mit folgender Punktzahl. Aber am Ende vom Tag, Pellegrino Matarazzo hat unsere TSG nach Europa gebracht. Und deswegen kannst du eigentlich nichts anderes sagen, als dass es eine erfolgreiche Saison war.
Ja, war vielleicht nicht völlig zufriedenstellend, aber schon zufriedenstellend. Und eine Sache muss man vielleicht nochmal sagen, und das spielt, denke ich, auch eine Rolle, weswegen wir ja schon recht früh gesagt haben, Matarazzo sitzt fest im Sattel. Wir haben jetzt 30% mehr Punkte geholt als letzte Saison. Letzte Spielzeit, ne, da haben wir jetzt nicht wesentlich weniger Geld investiert oder so. Also ich rede jetzt natürlich von 22, 23, 36 Punkte. Da war das wirklich ein extrem enges Höschen. Die meisten werden sich noch dunkel erinnern oder es verdrängt haben. Und eben 10 Punkte mehr jetzt ist eben eine Entwicklung. Und das sind natürlich zwei Punkte, die schon klar für Matarazzo sprechen, auch wenn es sehr spannend ist. Und dass man auch gerne betonen kann, eigentlich ist das eben ein Punkteschnitt für Platz 9.
Genau, und jetzt kommt ja noch der größte Gag. Du kannst dich daran erinnern, David, wir waren im Stehblock am letzten Spieltag gegen Bayern München. Ja, beim unfassbarsten Spiel, was wir zumindest live im Stadion, aber wahrscheinlich eines der spektakulärsten Spiele, die jemals in der Pre-Zero Arena stattgefunden haben. Das haben wir gewonnen. Hätten wir das nicht gewonnen, wären wir trotzdem 7. gewesen, und zwar mit 43 Punkten. Das heißt, auch 43 Punkte hätten gereicht für den 7. Platz. Und dieses Spiel gegen den FC Bayern München war eigentlich nur ein kleiner Bonus und überhaupt nicht relevant für die Tabelle.
Was aber, denke ich, so für die Köpfe, fürs Herz der Fans und so weiter enorm, enorm wichtig ist. Ne?
Selbstverständlich.
Ausverkaufte Stadion, wie gesagt, wir waren da relativ kurzfristig. Und das hat wirklich... Also die Stimmung war natürlich super, auch deswegen, weil gar nicht so viele Bayern-Fans da waren. Ich würde mit 6.000 rechnen, und dieser Spielverlauf war ja einfach wirklich wie gemalt und auch einfach mentalitätstechnisch top, weil Bayern war ja super im Spiel und auf einmal dann nur noch die TSG und auch alleine wann die Tore gefallen sind. Also besser hätte es wirklich absolut nicht laufen können. Kleines Dankeschön vielleicht nochmal rückblickend an Manuel Neuer, der an dem Tag vielleicht eher die blau-weißen Farben anhatte, aber nichtsdestotrotz haben wir wirklich, ich kriege die genaue Minute nicht mehr gesagt, haben wir wirklich ab einem gewissen Punkt in der zweiten Halbzeit dieses Spiel massiv dominiert.
Wir lagen 2-0 zurück.
Absolut.
Und danach das Spiel komplett gedreht. Kleiner Dank natürlich nicht nur an Neuer, sondern auch an Thomas Tuchel, der auch nicht mehr mit der letzten Entschlossenheit die Bayern ins Ziel gebracht hat. Aber sei es drum. Am Ende hast du im eigenen Stadion die Bayern besiegt. Das wollte Tuchel nicht, das wollte Neuer nicht, und wir haben es geschafft. Mit einem hervorragenden André Kramaric, der einfach irgendwie in seiner DNA hat, dass egal wie die Saison für ihn läuft oder für uns, am letzten Spieltag zeigt er nochmal allen im Stadion, warum er der TS-Goat ist.
Ja, und vor allem auch, das ist bei Kramaric auch schon häufiger so gewesen, in den letzten 5 Spielen war Kramaric eigentlich immer der Man of the Match. Er hat in den letzten 5 Spielen immer gescored. Jetzt, und da hatten wir ja auch nochmal eine ganz, ganz gute Phase, wo eben auch die Siege wichtig waren. Ja. Und du sagst es auf der einen Seite natürlich, klar, Tuchel wollte nicht mehr unbedingt, die Mannschaft vielleicht auch nicht mehr unbedingt. Trotzdem lagen wir ja 2-0 zurück. Und gegen so eine Mannschaft, wenn ich mir die Startelf angucke, einen 2-0 Rückstand zu drehen, das ist schon extrem bemerkenswert. Ne? Da standen ja trotzdem Leute auf dem Feld wie Müller, wie Goretzka, wie Davies, wie Neuer, wie De Ligt und Kimmich. Also deswegen war das wirklich pure Ekstase dann. Natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass da Bayer war es, ne? Glaube ich, direkt in der 8., 9. Minute nochmal verkürzt hat, weil in der 6. Minute war die Stimmung natürlich ganz, ganz anders als dann beispielsweise in der 68., als die große Kramaric-Show gestartet hat.
Genau.
Wahnsinn, ja.
Sollen wir haben ja verschiedene Kategorien, weil wir jetzt gerade schon so im Thema sind, der Einordnung, und es ändert sich ja nichts mehr in der Saison, außer dass wir jetzt darüber reden. Sollen wir eine Zeugnisnote schon mal vergeben? Sollen wir diese Kategorie schon mal ein bisschen vorziehen?
Können wir machen. Ich hätte noch eine Frage vor den Rubriken, aber machen wir doch die Kategorie jetzt. Das passt eigentlich ganz gut.
Ja.
An wen willst du denn Noten vergeben? Wir gehen jetzt ja bestimmt nicht den ganzen 30er-Kader durch.
Nee, also erstens mal das Wichtigste ist, würde ich sagen, eine Gesamtnote. Eine Gesamtzeugnisnote für die TSG Hoffenheim, ohne darauf zu gucken, wer jetzt an was schuld ist oder wer was gut oder wer was schlecht gemacht hat. Ich glaube, auf das Spezifische gehen wir später noch drauf ein, sondern einfach, was würdest du, du kannst es natürlich auch begründen und an verschiedene Faktoren hängen, aber was würdest du der TSG Hoffenheim für eine Zeugnisnote ausstellen in dieser Saison? Möchtest du beginnen?
Ja, aber lass uns, hast du schon eine dir festgelegt im Kopf?
Ja.
Okay, wir bleiben jetzt bei, ich habe mir auch eine festgelegt, bitte nicht ändern, egal was ich jetzt sage. Ich entscheide mich für eine 2-, möchte das auch kurz begründen, weil man könnte eigentlich meinen, gemessen am Etat und so weiter, war das ja eigentlich fast besser als nur knapp gut. Auch wenn man sieht, Europa League, damit haben die wenigsten gerechnet. Was ich aber, da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, so ein bisschen enttäuschend fand in gewisser Weise. Ne? Natürlich zum einen diese Inkonstanz, die wir weiterhin hatten. Vor allem aber auch, dass wir etwas gemacht haben, was wir ja sehr gut geheißen haben, was aber überhaupt nicht funktioniert hat in gewisser Weise. Die Transfers, über die müssen wir auch noch sprechen. Wir haben echt viel Geld für Transfers rausgehauen. Alleine für Berisha, Scholloi und Stach. Ich glaube etwa 37 Millionen. Das ist für TSG-Verhältnisse unfassbar. Und von diesen drei hat ja nur einer funktioniert und zwei, ich nehme es mal vorweg, gar nicht. Und das ist eben was, was die TSG schon mal besser geschafft hat. Wir hatten schon Saisons, da haben wir wirklich Rookies oder Unbekannte in Anführungszeichen, wie Demir bei Hübner Vogt geholt, die fast umsonst kamen und die eingeschlagen sind wie eine Bombe. Mhm. Und deswegen in Anführungszeichen nur die 2-. Was sagst du denn?
Ich bin sogar noch einen Tick schlechter unterwegs.
Wahnsinn.
Ich kam am Anfang, wir haben uns ja beide jetzt eben eine Stunde lang vorbereitet und haben nochmal hier so die ganzen Statistiken durchgeforstet, uns versucht, emotional nochmal in die Saison reinzufühlen. Und am Ende vom Tag, die Emotionalität vom Bayern-Spiel und von dieser Euphorie, dass wir dann doch nach Europa gekommen sind, Europa League, weggespült, kann ich nicht besser geben als eine 2-3. Weil die Richtung 2 geht es natürlich, weil wir nach Europa gekommen sind. Aber dann, als ich mir die Statistik angeguckt habe, dass wir eigentlich in den letzten 5 Jahren 9. oder 10. geworden wären, mitunter punktetechnisch, gar nicht mal so eine gute Saison gespielt haben, dann habe ich mir angeguckt, zwischen dem 10. und dem 22. Spieltag, quasi so die wichtigste Phase mitunter der Saison, wo du halt dich stabilisieren solltest, haben wir nur einen Sieg geholt.
Wahnsinn.
Wir haben fast alles verloren, ab und zu vielleicht mal ein kleines Unentschieden geholt, aber auch nur gegen schlechte Mannschaften wie Darmstadt, Heidenheim oder Mainz. Ansonsten alles verloren, ein billiger Sieg war dabei am 14. Spieltag gegen Bochum. Und ansonsten war das wirklich eine Phase, wo Pellegrino Matarazzo kurz vorm Ausstand. Und unter diesen Umständen, auch mit den Umständen, dass in der Innenverteidigung keine Konstanz reinkam. Wir hatten am Ende teilweise, am Anfang hatten wir Vogt, dann ist Vogt weg, dann ist Grillo nach hinten gegangen, dann hat Kabak hat eigentlich die meiste Zeit gespielt. Wir hatten Phasen, da war Brooks unangefochtener Stammspieler. Wir hatten Phasen, dann kam plötzlich Drexler um die Ecke. Wir hatten David, wir hatten Phasen
mittendrin.
Nsoki hat 10 Spieltage am Stück gespielt, bevor er es wieder gezeigt hat, warum er nicht spielen sollte. Auch sehr, sehr verletzungsanfällig dieses Jahr gewesen in Soki, weil so schlecht war es für seine Verhältnisse nicht, so wie wir ihn kennen. Dann Akpoguma am Ende hat die Saison beendet. Das ist keine Konstanz in der Innenverteidigung. Wir hatten auch sehr viele Gegentore. Gleiches Spiel auf der Linksverteidigerposition. Wir wussten gar nicht, wer unser Linksverteidiger ist. Bülter war mal da, Sko war mal da, Jurasek wurde mal reingeschmissen. Und mit diesen ganzen Faktoren bin ich dann am Ende einfach bei einer 2-3, weil dieses Zeugnis hat am Ende die Konkurrenz für ihn gerettet. Es war keine schlechte Saison, aber es war absolut keine außergewöhnliche Saison. Und wir stehen am Ende besser da, als wir eigentlich sollten.
Ja, ja. Also ich denke, zu dieser Saison passt schon in gewisser Weise das Adjektiv kurios. Gerade eben diese mittlere Phase der Saison. Ich habe es noch im Hinterkopf gehabt, aber nicht, dass es so krass war. Also dass der Lauf quasi so negativ war. Und dann verstehe ich schon. Aber ich habe, glaube ich, eher versucht, so ein bisschen zu gucken, was ist das Urteil nach dem 34. Spieltag quasi. Aber klar, wenn man kann sich das auf jeden Fall auch, ja, wie soll ich sagen, schlechter rechnen in gewisser Art und Weise.
Aber du verstehst mich nicht falsch, David. Ich habe ja auch eine 2 bis 3 gegeben. Also so verkehrt.
Ja, stimmt. Eigentlich sind wir nicht so weit auseinander, das stimmt. Ja. Was vielleicht eher das Kuriosum ist, und ich suche jetzt gerade live eine passende Statistik dazu, dass es ja wirklich so war. Gerade eben so Spieltag 20 bis 22 rum, wenn ich mich richtig erinnere, dass Matarazzo, zumindest aus Sicht der Fans, sehr umstritten war in dieser Phase, bevor es dann wieder bergauf ging. Aber das ist kurios, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ich finde jetzt gerade auf Anhieb keine Statistik, waren wir ja nie wirklich unten drin. Also ich glaube, wir waren nie schlechter als Platz 11 in der ganzen Saison. Und ich muss nochmal dran erinnern, unser Etat gibt eigentlich nicht mehr her als Platz 9 oder 10. Wir haben da nach oben hin eine ziemliche Lücke. Und das ist so kurios. Aber emotional kann ich es nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber so rein faktisch, rational kann ich es nicht nachvollziehen, dass eine Mannschaft, die im schlechtesten Falle mal auf Platz 11 unterwegs war, ernsthaft, beziehungsweise die Fanszene ernsthaft darüber nachdenkt, Matarazzo rauszuschmeißen. Zumal ja auch, das muss man auch nochmal sagen, Jonas, die Spieltage 1 bis 9 super liefen.
Aber das ist ja genau das Problem. Spieltag 1 bis 9 haben wir 6 Siege geholt. 6 Siege. Und das hat ihn ja gerettet. Aufgrund dieses Saisonstarts bin ich unten reingerutscht. Wir waren ja teilweise im Mittelfeld der Saison, waren wir Platz 17, Platz 18. Wenn du nur so mal die 10, also nur wenn du den aktuellen Trend immer genommen hast, waren wir teilweise mitunter die schlechteste Mannschaft von der Form her der Liga. Und dann musst du natürlich bedenken, wir haben da keinen Trainer gehabt wie Christian Streich, der seit Ewigkeiten beim SC Freiburg war, und wir wussten beispielsweise, er hat's drauf. Sondern das Einzige, was Matarazzo uns bis jetzt gegeben hatte, war eben dieser gute Saisonstart. Und danach ist er massiv eingebrochen. Das heißt, das Vertrauen war einfach noch nicht so da von den Fans. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum die Leute dann gesagt haben, boah ey, also so einen Saisonstart kriegt ja jeder vielleicht mal irgendwie auch mit ein bisschen Glück oder mit Euphorie hin. Aber irgendwann, es geht doch um eine Entwicklung der Mannschaft. Und je länger du mit der Mannschaft zusammenarbeitest, desto schlechter wird's. Also ich kann das schon zum Teil nachvollziehen. Und dann, was ihn halt gerettet hat am Ende, 22. Spieltag oder was war es, 23. Spieltag, Überraschungssieg in Dortmund, das besänftigt halt die Seelen der Hoffenheimer dann schon ganz schön. Und dann hat er halt eben weiterhin diese Chance bekommen, die Mannschaft weiterzubringen, mit einem guten Ausgang für ihn. Aber diese Saison hat einfach ein kleines Geschmäckle.
Absolut, ja. Also wie gesagt, ich habe ja auch eben schon angemerkt, dass ich trotz der 2 Minus einige Themen habe, die man nicht verschweigen darf. Und nichtsdestotrotz, um das nochmal was Positives zu sagen, zum Team und zu Matarazzo, als es dann drauf ankam, also ich rede jetzt von den letzten 5 Spieltagen, da wurde dann auch geliefert. In den letzten 5 Spielen hat unsere Mannschaft 10 Punkte geholt. Das war genauso entscheidend wie die ersten 9 Spieltage. Dass man da nochmal sozusagen sich aus der Scheiße erhoben hat, in gewisser Weise.
Ja, genau so sieht's aus. David, springen wir doch mal weiter in die nächste Kategorie, oder?
Yes.
Was wäre denn das nächste? Ist es die Überraschung der Saison schon?
Damit würde ich jetzt tatsächlich genau anfangen. Also Überraschung kann man ja sehr breit definieren, aber womit hat man nicht gerechnet? Das kann ein Spieler sein, das kann eine Situation sein, das kann, ja, eigentlich fast alles sein und theoretisch auch was Negatives, also jemand, der extrem negativ überrascht hat. Hast du da denn jetzt sofort schon einen Namen für uns, den du in den Topf werfen würdest?
Ja, ich muss das Langweiligste vorwegnehmen, aber es wäre einfach eine bodenlose Frechheit, wenn er es nicht wäre. Maxi Bayer in der ersten richtigen Bundesliga-Saison, nachdem er ausgeliehen wurde nach Hannover. Ja. Spielt eine mittelmäßige Zweitligasaison, kommt zu uns, ist nicht wirklich eingeplant als Stammspieler. Wir haben Brischer geholt, wir hatten Weghorst, wir hatten Kramaric, wir hatten Bebou. Und in dieser Sturmsuppe aus gestandenen Bundesligaspielern, mitunter sogar Champions-League-Spielern, kommt dieser Maxi Bayer daher und rettet uns die Saison mit unglaublichen 16 Toren, 6 Assists, Topscorer von uns, sogar mit oben dabei bei der generellen Torschützenliste. Das ist natürlich jetzt die Krönung Europameisterschaft im eigenen Land. Er wurde mitgenommen, natürlich nur als Ergänzungsspieler. Das wird ihm herzlich egal sein. Diese Erfahrung wird er nie in seinem Leben vergessen.
Er hat auch gespielt, ein paar Minuten, genau.
Genau, gegen Schottland war es, glaube ich. Nee, nicht gegen Schottland.
Ungarn.
Genau, ein paar Minuten bekommen. Ey, er ist Nationalspieler. Er hat das geschafft, was Olli Baumann noch nicht geschafft hat. Aber ja, Überraschung der Saison auf jeden Fall Maxi Bayer. Auch wenn man sich jetzt natürlich nach einem Jahr schon dran gewöhnt hat, dass er ein Top-Stürmer ist. Aber vor einem Jahr wusste das noch keiner.
Genau, wenn wir jetzt ein Jahr in die Vergangenheit spulen würden und uns auch die entsprechende Folge nochmal anhören würden, da haben wir auch über Maxi Bayer geredet und auch gesagt, ja, den sollte man schon als Teil des Kaders begreifen und der wird auch seine Minuten bekommen. Aber wir haben auch sofort gesagt und gedacht, als Ergänzungsspieler natürlich, als Joker. Und der hat sich ja so schnell den Stammplatz dann erobert, ne, gegen Heidenheim das ganz, ganz wichtige Tor gemacht, als es erst richtig mies lief. Und dann, ja, eigentlich immer gespielt, 30 Einsätze über längere Distanz und 22 Scorerpunkte. Richtig, richtig stark. Hatte natürlich auch mal schwächere Phasen, gerade in der zweiten Hälfte der Saison, aber ja, einfach ein Top-Mann, der mehr ist als nur ein Stürmer, ein Mann, den man potenziell auch auf den Außen sehen könnte, je nach System, und der uns ja wahrscheinlich auch verlassen wird. Wenn man das aktuell liest, ist es wahrscheinlich sinnvoll, das jetzt noch kurz hier einzubauen, weil es ist tatsächlich ja so, könnte man sich erstmal darüber freuen, dass die Ausstiegsklausel nicht mehr aktuell ist. Die ist ausgelaufen. Er hätte für 30 Millionen den Club verlassen können. Die wurde aber nicht gezogen. Jetzt ist es aber so, wenn ich die Medienberichte richtig verstehe, plant man quasi mit dem Geld für Maxi Bayer, um quasi handlungsfähig zu sein für einen Umbau und eine Weiterentwicklung des Kaders. Und mich würde interessieren, Jonas, wie du dazu stehst. Und auch vielleicht zur Frage, ist es aus Maxi Bayers Sicht denn sinnvoll, jetzt zu wechseln? Denn er wird ja mit uns Europa League spielen.
Ist gut, dass du es jetzt schon reinbringst, weil wir hatten ja auch eine Hörerfrage dazu.
Genau.
Denkt ihr, Bayer wird wechseln, war die Hörerfrage. Und dann bringen wir die einfach aufgrund der Sinnhaftigkeit einfach jetzt schon mit rein. Ich bin wirklich zwiegespalten. Ich habe das Gefühl, dass es absolut die falsche Entscheidung wäre, jetzt schon zu wechseln. Das habe ich ja in der Vergangenheit eigentlich schon bei vielen Leuten gesagt, bei Rütter, bei Joe Linton. Joe Linton hat sich ja dann irgendwann gefangen auf einer fremden Position.
Ja.
Aber bei Maxi Bayer gerade, weißt du, ein deutscher Junge, der sehr, sehr bodenständig wirkt, der jetzt gerade erst das erste Jahr als richtiger Vollprofi in der Bundesliga, in der obersten Spielklasse hatte. Ich erachte es für zu früh. Er muss zu einem Verein gehen, wo er absoluter Stammspieler ist, wo er auch 5-6 Spiele am Stück, wie bei uns auch passiert ist, mal nicht treffen darf. Und er spielt trotzdem weiter.
Genau.
Ich halte es für blöd, wenn er wechseln sollte. Ich würde sagen, bleib eine Saison noch bei uns. Nimm die europäische Erfahrung mit. Und nächstes Jahr ist dir kein Mensch böse. Dieses Jahr ist dir auch schon kein Mensch böse, ne? Weil am Ende vom Tag ist es ein Fußballgeschäft und wenn du dich so entscheidest, ist alles gut. Ne? Es ist ja jetzt kein dreckiger Transfer, sondern es wäre jetzt in der Sommerpause, wir kriegen genug Geld, wir können noch planen. Auch jetzt wäre dir keiner böse. Aber nimm doch dieses eine Jahr jetzt noch mit in einer Mannschaft, wo du dich wohlfühlst, mit einem Trainer, wo du dich wohlfühlst, mit einem Trainer, der dich aufgebaut hat, und verlass ihn nicht schon nach einem Jahr. Aber ja, du hast vollkommen recht, die aktuellen Medienberichte, ich weiß nicht, inwieweit man die jetzt schon ernst nehmen kann, weil jetzt durch die Europameisterschaft ist ja rund um Maxi Bayer eigentlich nicht viel passiert, er war ja nicht da, er konnte ja nicht viel reden mit seinen Beratern und so weiter, er hat sich ja wahrscheinlich auf die EM konzentriert, aber laut den Medienberichten ist es schon sehr, sehr deutlich, dass die Premier League da Interesse angemeldet hat.
Absolut, ja. Und ich würde es mal so formulieren. Ne? Ich sehe es eigentlich genauso wie du und ich würde zumindest mir wünschen, dass Alex Rosen und Pirmin Schwegler darüber nachdenken, vielleicht tun sie das auch schon, ob die TSG nicht vielleicht auch handlungsfähig ist, ohne Maxi Bayer zu verkaufen. Mich würde es wundern, wenn er jetzt massiv auf den Wechsel drängen würde, angesichts der vertraglichen Situation, angesichts dessen, dass der Junge 21 ist. Wenn er mit 22 wechselt, hat er immer noch genug Zeit, zu einem Champions-League-Team zu wechseln. Und es gibt es jetzt überhaupt ein Champions-League-Team, bei dem er sicher Stammspieler ist? Ich neige zu nein.
Natürlich nicht. Und also außer du gehst zu, was weiß ich, zu irgendeinem, zum griechischen Ersten oder sowas. Aber
der ja aber auch, glaube ich, Champions-League-Quali spielen muss, die wahrscheinlich nicht schaffen wird und dann Euroleague spielt.
Ja,
also also ich glaube, aus Bayers Sicht wäre es, ja, ich muss dir völlig zustimmen. Und eine Sache, die noch vielleicht, die man noch mit in die Waagschale werfen sollte, ich habe mir auch ein bisschen vorbereitet, ist, dass wir jetzt ja mehr Geld haben als in der letzten Saison durch die Einnahmen der Europa League. Wir bekommen alleine 4,3 Millionen nur dafür, dass wir dabei sind.
Ja.
Für jeden Sieg, den wir holen in den 6 Spielen, kriegen wir nochmal 450.000. Für jeden Punkt, den wir holen, nochmal 150.000. Wenn wir es ins Achtelfinale schaffen, nochmal 1,75 Millionen. Und wenn wir Gruppensieger werden, 2,7 Millionen. Also long story short, wir sind da schon in einem Bereich von 5 bis 10 Millionen, die wir jetzt alleine einnehmen durch die Euroleague. Das sind Summen, die bisher nicht da waren. Und es ist für unsere Verhältnisse schon mal ganz angenehm. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich schon, dass unser ganzes Konzept eigentlich schon eher darauf ausgelegt ist, auch zu verkaufen. Letzte Saison war das Baumgartner mit den 26 Millionen und Stiller mit, glaube ich, 6 Millionen, sodass wir dann auch ordentlich einkaufen konnten. Und jetzt gibt es eben aktuell nicht so wirklich den Kandidaten, den man teuer verkaufen kann oder auch sollte. Ich finde, sicherlich könnte man so einen Stach teuer verkaufen, aber das würde ich für absoluten Bullshit erachten. Und auch bei Bayer, ne, klar, vielleicht kriegst du 30, 35 Millionen.
Aber das ist doch aber fast zu wenig. Der hat noch 3 Jahre Vertrag und hat doch schon, dann bezahlst du ja quasi genau seinen Marktwert.
Vielleicht will das auch niemand zahlen. Aber es ist jetzt nur erstmal eine Theorie. Aber Bayers Fehlen reißt ja auch eine Lücke, die ja auch wieder ein großes Risiko birgt. Also es ist alles nicht ganz so einfach und ich würde mir, wie gesagt, einfach nur wünschen, dass man überlegt, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, außer Bayer abzugeben. Vielleicht kann man den Kader ja nur, soll man sagen, dezent verändern. Ich habe da schon so ein, zwei Gedanken und das würde natürlich Bayers Abgang jetzt nicht ändern, dass wir, ich habe schon mal angesprochen letzte Saison, dass wir eigentlich zu alt sind insgesamt. Auch für TSG-Verhältnisse. Klar, es gab jetzt so den einen oder anderen Abgang. Beispielsweise in Brooks steht nicht mehr unter Vertrag. Aber wenn man alle eingesetzten Spieler, Jonas, anguckt, alle eingesetzten mit Einwechselspielern, auch so ein Bischof, Becker wurden ja eingewechselt, ne? Was glaubst du, auf welchem Platz rangieren wir dann? Also das Durchschnittsalter aller eingesetzter Spieler. 16, 17. Ja gut, 16. Ja. Mit 27,5. Das ist jetzt nicht super dramatisch, aber der VfB befindet sich zum Beispiel bei 25,1 im Schnitt. Und ja, dementsprechend ja. Schauen wir mal, was mit Maxi Bayer passiert.
Nein, also ich lege mich fest, er hat 3 Jahre Vertrag. Nächstes Jahr, wenn er noch ein Jahr bei uns wäre, hat er auch noch 2 Jahre Vertrag. Dann können sich die Premier Leagueisten immer noch dumm und dusselig zahlen. Ich lege mich fest, es wäre aus meiner Sicht absolut dämlich, ihn zu verkaufen, es sei denn, er stürmt ins Büro und sagt, ich möchte weg, ansonsten schieße ich jeden Ball daneben, das glaube ich jetzt nicht, Maxi Bayer ist ein feiner Kerl und er sollte es eigentlich auch verstehen, nachdem jetzt die TSG ihn zum Nationalspieler gemacht hat, dass er noch ein Jahr bleiben sollte. Diese 35 Millionen oder 30 Millionen, ich sage dir, wie es ist, die kannst du dir mit unserer letzten Transferhistorie hinten reinschieben. Wer sagt denn, dass wir damit irgendwas Vergleichbares hinkriegen? Soll man damit
einkaufen?
Das hat ja richtig gut funktioniert. Wieso behältst du nicht einfach den, den wir haben, anstatt auf Risiko zu gehen und dann, ich verstehe schon, du musst den Kader jetzt für Europa vergrößern. Du musst ihn breiter machen.
Ja.
Aber dann mach es lieber mit vielleicht ein paar Spieler aus der eigenen Jugend. Zieh da vielleicht noch 2, 3 mehr hoch. Hat ja jetzt gut geklappt mit Drexler und Tuhumcu. Anstatt jetzt den wertvollsten Spieler in unserem Kader einfach so zu verscherbeln nach einem Jahr, wer sagt denn, dass der nächstes Jahr nicht 40, 45 Millionen wert ist, wenn er nochmal richtig gut funktioniert? Ich lege mich fest, ich würde ihn auf gar keinen Fall verkaufen und würde da einen Riegel vorschieben. Punkt, aus, Ende.
Ja, kann ich verstehen. Und damit, bevor wir jetzt völlig den Faden verlieren, wieder zurück zu der Rubrik, Jonas. Du hast völlig zu Recht gesagt, dass Bayer die Überraschung der Saison ist. Da kann man auch nicht widersprechen. Ich will aber einfach einen anderen Namen nennen, wenn das okay für dich ist.
Ja.
Und habe mir überlegt, ja, mit wem hätte man so, also ich habe eine positive Überraschung gedacht, mit wem hätte man so gar nicht gerechnet, wer hat trotzdem einen sehr guten Eindruck hinterlassen und hat auch deutlich mehr Einsatzzeit bekommen als erwartet. Und der Name fiel schon, dass ich rede von Umutu Humshu, der ein wichtiger Bestandteil des Kaders war, der 19 Jahre alt ist und, ich habe es mir gerade rausgesucht, in 17 Partien über 30 Minuten eingesetzt wurde. Also der war wirklich regelmäßig mit dabei. In Anführungszeichen nur 2 Scorerpunkte in dieser Zeit, aber das ist auch nicht Tohumschus zentrale Stärke, würde ich sagen. Das ist einfach ein sehr quirliger, kämpferischer Mann, der auch, wie soll man sagen, den Ball nach vorne tragen kann, der jetzt aber nicht der Mann für die letzten Pässe ist, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall eine Entdeckung, auf jeden Fall jemand, den wir, denke ich, in der nächsten Saison auch viel sehen werden. Und wie gesagt, ne, 19 Jahre alt, hat nichts gekostet, hatten die wenigsten auf dem Schirm, ist auch schon seit, Jonas, 7 Jahren bei uns. Der kam also als 12-Jähriger in die Akademie der TSG und ist quasi ein Eigengewächs, was die Geschichte nochmal schöner macht. Und deswegen ist für mich Umutu Humshu die Überraschung der Saison.
Ja, fantastisch, hatte ich auch auf meinem Zettel. Musst du ja auch bedenken, in der Hinrunde kaum gespielt, am Anfang yes. Sprunggelenksverletzung gehabt, nicht wirklich in den Kader reingekommen. Erst dann in Matarazzos, in Matarazzos Fokus gelangt durch den Verkauf von Vogt, dass Grilic nach hinten gegangen ist und dann war Tohumchu da und hat seine Chance absolut genutzt. Klasse. Genau so stellt man sich eben TSG-Jugendarbeit vor und ja, gehe ich zu 100% mit und ich würde es auch bei diesen beiden tatsächlich belassen, weil das sind die Überraschungen der Saison, die muss man wirklich appreciaten und ganz, ganz groß.
Gut, dann gehen wir jetzt, das waren jetzt ja beides positive Überraschungen, gehen wir doch zum negativeren. Wer war denn oder was war denn der Flop der Saison, Jonas, aus deiner Sicht?
Ja, der Flop der Saison geht nach Freiburg. Er ist mittlerweile wieder hier, aber zu 100% ist der Flop der Saison Attila Çolay. Attila Çolay wechselt für eine freche Ablösesumme von 12,3 Millionen zu uns, hat es jetzt geschafft, innerhalb eines Jahres seine Ablöse auf ein Drittel zu reduzieren, auf 4 Millionen.
Den Marktwert meinst du, oder?
Genau. Entschuldigung, natürlich Marktwert. Hat einen Marktwert von 4 Millionen.
Scheiße.
Hat in der Hinrunde 4 Einsätze bei der TSG gehabt. Ich glaube, davon 2 von Anfang an. Danach hat man gemerkt, es ist nicht so das Gelbe vom Ei. Hatte 4 Einsätze bei der TSG, ist dann nach Freiburg gegangen. Haben wir ja damals auch schon gesagt, absolute Quatschausleihe aus unserer Sicht. Warum ihn nach Freiburg geben? Weil wenn er da gut spielt,
Konkurrenz ist
hast gut du gewesen, einen Konkurrenten gestärkt. Wenn er da schlecht spielt, dann bringt die Leihe gar nichts. Außer, dass du ihn vielleicht zu 50% von deiner Gehaltsliste runter hast. Das heißt, absoluter Quatsch, ihn nach Freiburg zu geben. Genauso war es auch. Hatte noch weniger Einsätze in der Rückrunde als in der Hinrunde, nämlich 3 Stück. Und das Einzige, was wir bis jetzt durch Attila Çolay geschafft haben, ist, dass wir Geld absolut in den Kamin geworfen haben und verbrannt haben. Deswegen der unangefochtene Platz 1 Flop der Saison.
Ja, muss ich dir leider zustimmen und da muss ich auch sagen, ein Mini-Flop auch von Rosen und Schwegler. Diese Laie war Quatsch, auch deswegen, ne, Çolay war total verunsichert, hatte kein Selbstbewusstsein, dann leistet er nach Freiburg aus, wo die Konkurrenz an Innenverteidigern gar nicht so schlecht ist. Und dann spielt er da quasi gar nicht. Der hat 3 Einsätze in der ganzen Rückrunde gehabt und keinen davon über 90 Minuten. Also sorry, auch das war Bullshit, das hätte man besser lösen können, aber natürlich muss man den großen Teil des schwarzen Peterstar Çolay zuschieben, der wirklich internationale Erfahrung hat, ein Führungsspieler bei Ungarn ist oder war, im besten Fußballeralter ist und weder Matarazzo noch Streich auch nur ansatzweise von sich überzeugen kann. Sehr enttäuschend. Ich wünsche mir natürlich, dass sich das ändert jetzt in der Vorbereitung, aber ich weiß es nicht. Mir fehlt da gerade leider die Fantasie.
Ja, und Christian Streich ist ja kein böswilliger Mensch, ne? Da hat es ja gut mit ihm gemeint. Und dennoch, auch in einer Phase, wo der SC Freiburg massive Innenverteidigungsprobleme hatte, hat er lieber den 33-jährigen Manuel Gulde reingeschmissen, als auf Cholloy zu bauen. Und das sagt natürlich schon einiges.
Das sagt eigentlich schon einiges, absolut. Mein Flop der Saison ist jemand ganz anderes. Es ist aber unverschuldet, möchte ich direkt dazu sagen. Es ist Dennis Geiger. Er hat in 3 Einsätzen zeigen können, dass er grundsätzlich noch kicken kann, dass alles, was man so mit Dennis Geiger verbindet, noch da ist. Aber der Junge ist permanent verletzt. Der ist jetzt auch langsam schon 26. Jetzt ist er auf jeden Fall kein Talent mehr, würde ich sagen. Und ja, hat nur am 23., 24. und 27. Spieltag spielen können. Ansonsten ausschließlich verletzt. Sehr bitter, tut mir einfach nur leid, aber es ist trotzdem aus meiner Sicht ein Flop deswegen.
Ja, und ich sage ja immer, wie wichtig Dennis Geiger eigentlich für uns wäre, wenn er fit ist, aufgrund seiner Mentalität. Durch seine Verletzungsanfälligkeit hoffe ich jetzt wirklich für die nächsten Jahre, dass Tuhumcu halt eben seinen Platz ein bisschen ersetzen kann, weil du kannst einfach leider Gottes im Profibereich nicht auf ihn bauen. Leider. Ja, und ich würde gern direkt weitermachen mit dem nächsten Flop, der auch so ein bisschen
in die Richtung Dennis... Ach, du hast noch einen. Okay.
Mhm. Wie bitte?
Du hast sogar noch mehrere, okay.
Ja, also so berauschend war die Saison jetzt auch wieder nicht, dass du da keine Flops findest, ne? Gerade jetzt auch mit den Neuzugängen, ne? Weil auch ein bisschen Richtung Dennis Geiger, nicht ganz selbstverschuldet, aber... Ich möchte trotzdem Berisha nennen. Ich weiß, er hat sich dann am 10. Spieltag einen Kreuzbandriss zugezogen. Das heißt, du kannst nicht sagen, wie er sich noch entwickelt hätte. Aber er kommt für viel Geld aus Augsburg, ist da voll im Saft. Er kennt die Liga, er kennt quasi das Niveau, auf dem er spielt, er kennt alle Verteidiger. Das Einzige, wo er sich vielleicht ein bisschen reingrooven muss, ist halt unsere Spielweise. Trotzdem verlange ich von einem Spieler aus der Kategorie, dass er es in 10 Spielen in der TSG, bei der TSG schafft, mehr zu reißen als das, was er getan hat. Nämlich nichts. Er hatte 8 Einsätze, war am ersten und zweiten Spieltag sogar an der Startelf, war katastrophal schlecht, 0 Tore, 0 Assists, wurde trotzdem die weiteren Spiele immer wieder reingeschmissen, war jedes Mal eine Vollkatastrophe, hat als Joker nicht funktioniert, als Startelf-Einsatz und dann kam eben dieser Kreuzbandriss. Also als kleine Motivation vielleicht für nächstes Jahr, ich baue immer noch auf ihn, ich vertraue ihm immer noch. Er kann nächstes Jahr noch was reißen, aber dieses Jahr war ein absoluter Flop.
Absolut, ne? Trotzdem erinnern wir vielleicht nochmal ganz kurz an seine Saison 2022-23, als er bei nicht guten Augsburgern in nur 23 Einsätzen, 9 Tore und 4 Assists beigesteuert hat und da auch als, wie soll man sagen, fußballerischer Ausnahmekönner aufgefallen ist, im Vergleich zumindest zu den restlichen Augsburgern, möchte ich sagen. Und ne, letztlich, er ist erst 26, ist eine ziemliche Kante vorne drin und verbindet eigentlich so ein bisschen das, was man früher als Stürmer bezeichnet hätte, mit dem, was ein modernerer Stürmer ist. Trotzdem, diese 8 Einsätze, die du angesprochen hast, Jonas, waren Mist. Und jetzt ändert natürlich nichts daran, dass alles, was danach passiert ist mit dem Kreuzbandriss, extrem bitter war, aber man kann ihn auf jeden Fall oder sollte ihn auf jeden Fall in die Rubrik Flop einsortieren und das wird er mit Sicherheit auch selbst machen. Natürlich würde er sagen, diese Saison war ein Flop für mich und zwar wegen der Verletzung, aber auch wegen den 8 Spielen davor. Trotzdem, er ist bei uns im Kader, man plant mit ihm, man braucht ihn auch wegen der Euroleague-Spiele, die jetzt dazukommen. Bei ihm bin ich, muss ich sagen, deutlich optimistischer als bei Attila Scholler, bei dem ich das Gefühl habe, das klingt jetzt wieder so ein bisschen problematisch, ich weiß, dass der einfach als deutlich zu stark eingeschätzt wurde, weil er so viel in der Türkei gespielt hat. Mhm. Ne, der war 2,5 Jahre bei Fenerbahçe, hat da einen guten Job gemacht, aber dass die türkische Liga schlechter ist als die deutsche, weiß jeder. Aber vielleicht wussten viele nicht, dass sie wesentlich schlechter ist als die deutsche. Ist nur eine Vermutung, die ich leider jetzt habe. Und klar, er hat da auch, ich gucke gerade nochmal rein, ja, er hat da auch 10 Euroleague-Spiele gemacht oder sogar noch mehr, ein bisschen Champions League auch spielen können, aber nichtsdestotrotz bin ich bei Berisha noch deutlich optimistischer. Wir warten es mal ab.
Genau, und es wird ja auch auf ihn gebaut. Durfte sich jetzt auch, war ja bei vielen so, eine neue Trikotnummer raussuchen. Er hat ja jetzt die 10 genommen von Weghorst, damit Tom Bischoff die 7 bekommen hat. Finde ich irgendwie aber auch cool. Klar, für Leute, die jetzt ein Trikot haben mit der alten Nummer, ist dann ein bisschen nostalgisch, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich finde es geil, dass wir dann, wenn Spieler wechseln, dann nicht einfach den neuen Spielern, die kommen, die geilen Nummern geben, sondern dass wir sagen, ey, Tom Bischoff oder als Beispiel Drexler, du hast dich jetzt bei uns bewährt, du bist aus der Jugend in den Profibereich gekommen, du darfst dir eine neue Nummer raussuchen. Drexler läuft jetzt mit der 4 auf, Tohumcu die 17, Bischoff die 7, Berisha die 10 und ich glaube sogar noch jemand durfte sich eine neue Nummer raussuchen, ich bin mir gar nicht sicher. Nee, finde ich jetzt gerade nicht. Aber finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung, dass man den jungen Spielern, ne, ein Tohumcu, der ist ja aus der Jugend hochgekommen, musste sich dann irgendeine Drecksnummer nehmen mit der 40, ich weiß nicht, ob er die wollte, aber bekommt jetzt, nachdem er sich bewiesen hat, die Chance, sich eine geilere Nummer zu nehmen und das finde ich richtig gut.
Ja, absolut, muss ich auch sagen. Ich würde darauf verzichten, noch einen Flop zu nennen. Natürlich könnte man jetzt noch, aber ist irgendwie auch nicht so schön. Ich würde lieber über den Top der Saison reden und würde auch hier anstreben, dass wir jetzt vielleicht nicht den gleichen sagen, auch wenn ich weiß, welchen Namen man auf jeden Fall erwähnen muss. Jonas, welchen hast du dir denn aufgeschrieben?
Ich würde sagen, damit es ein bisschen interessanter wird. Wir nennen jetzt nicht mehr Maxi Bayer, weil der ist schon die Überraschung der Saison. Der ist top, könnte auch der Top der Saison sein. Wir nennen ihn einfach nicht mehr, über ihn haben wir schon geredet.
Genau, aber man könnte ihn, hätte auch gedacht, man muss ihn eigentlich fast nennen, aber ich würde es eben auch ungern machen, einfach nur, weil er schon kam. Okay, was ist denn dein Top der Saison, wenn es nicht Maxi Bayer ist, aus Fairnessgründen quasi?
Genau, und den, wo ich jetzt nenne, den darfst du dann auch nicht mehr nehmen. Das heißt, das ist einfach ein bisschen spannender.
Na gut.
Ich hab mehrere auf dem Zettel.
Du darfst dich entscheiden.
Ich muss mich jetzt spontan entscheiden zwischen zwei Leuten und ich werde mich jetzt spontan für André Kramaric entscheiden.
Sag uns kurz, warum.
Weil er einfach nicht unwichtiger wird für uns. Er jedes Jahr aufs Neue bringt er seine Leistung. Wieder 22 Scorer, 15 Tore, 7 Assists. Er hat eine unfassbare Qualität, die du kaum bezahlen kannst im Profifußball. Und das ist, in den wichtigen Spielen da zu sein. Meistens zumindest, ne? Also meistens. Er hat natürlich auch Downs gab dieses Jahr. Wir haben ihn auch, wir werden auch nicht müde, ihn zu kritisieren in schlechten Phasen. Versteht uns bitte haben nicht falsch.
Ja, ja, ja.
Aber am Ende vom Tag, er hat ein Alter mittlerweile. Er hat uns anders als andere Leute in seiner Prime nicht verlassen. Warum auch immer. Und ist immer noch da. Ist hochzufrieden. Ist ein positiver Mensch. Ist höchst sympathisch. Lebt mit seiner Familie in Heidelberg. Und lässt kein schlechtes Wort an diese Gegend. Und sieht es als seine Heimat, als seine Zukunft. Außer er wechselt vielleicht irgendwann in ein paar Jahren nochmal nach Kroatien oder sonst irgendwas. Aber er fühlt sich hier pudelwohl, bringt seine Leistung, ist mittlerweile ein richtiger Leader auf dem Platz. Und deswegen will ich ihn hier würdigen und sage, das ist der Top der Saison. Und natürlich, weil er uns diesen unfassbar schönen Stadionmoment Hoffenheim gegen Bayern ermöglicht hat.
Ja, absolut. Den hätte ich tatsächlich wahrscheinlich auch genannt in dieser Reihenfolge mit dem Argument, dass ich Bayer nicht nennen darf. Und ich nenne jetzt auch jemanden, der keine große Überraschung ist, aber dessen Name noch, glaube ich, gar nicht gefallen ist im Podcast. Und das ist ein Problem, weil wir nehmen jetzt ja schon 40 Minuten auf. Ich rede von unserer Nummer 1. Ich rede von Olli Baumann, der jedes Spiel macht, der immer da ist, der den Ton angibt und der auf der einen Seite 66 Gegentreffer kassiert hat, was im ersten Moment natürlich beschissen ist. Das weiß jeder Torhüter für sich, nur zweimal zu Null geblieben. Auch das ist ganz unten, wenn man das mit der Konkurrenz vergleicht. Nichtsdestotrotz zeigen uns die Zahlen, aber auch die Noten, ein anderes Bild. Olli Baumann hat nämlich 69% aller Torschüsse gehalten und das haben Torhüter, die objektiv vielleicht eine bessere Saison mit viel, viel weniger Gegentoren erzielt haben, nicht geschafft. Ich nenne mal Namen zum Beispiel. Jeder würde sagen, war eine starke Saison. Alex Nübel, ne? Nur 36 Gegentore, aber nur 67% der Torschüsse gehalten. Oder auch, lass mich nochmal gucken, ja, Manuel Neuer hat in 23 Spielen 33 Gegentore gekriegt, nur 64% gehalten. Das heißt, im Prinzip ergibt sich aus diesen Zahlen eindeutig, und auch wenn man die TSG-Spiele guckt, weiß man das, die Tatsache, dass wir, weil wir eine absolut vogelwilde Abwehr hatten, teilweise zumindest, es Olli Baumann verdanken können, dass nur 66 Gegentore wurden. Der war nämlich zu keinem Zeitpunkt dieser Saison beschäftigungslos. Der war permanent am Schwitzen, permanent am Ackern, permanent am sich ins Gras werfen und hat deswegen zu einem großen Teil dafür gesorgt, dass wir jetzt Euroleague spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so vor ein, zwei Jahren noch dachte, als es dann angefangen hat mit Olli Baumanns Nationalmannschaftskarriere, das wird nichts mit einer EM-Nominierung. Aber er hat sich die wirklich verdient. Und er hat sich's auch verdient, dass letztlich Nübel gestrichen wurde. Jetzt gar nicht nur wegen der Leistung, sicherlich auch, weil sich Baumann und Neuer mittlerweile viel besser kennen, durch die gemeinsamen Lehrgänge und so weiter. Baumann saß ja jetzt bestimmt schon 14, 15 Mal auf der Bank. Und deswegen, Olli Baumann, ganz starke Saison. Ich hoffe, er bleibt noch ein paar Jährchen, denn er ist jetzt, meine ich, 34. Das ist noch kein Alter. Der kann noch 3 Jahre kicken, behaupte ich jetzt einfach mal, auf diesem Niveau vielleicht sogar.
Mit Sicherheit. Und jetzt, um das abzuschließen, ein Shoutout an Julian Nagelsmann. Du nimmst ihn seit Jahren, jeder Nationaltrainer nimmt ihn mit, jetzt nimmst du ihn mit zur Europameisterschaft. Und er ist dennoch, und er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Du kennst ihn auch aus der Zeit bei der TSG Hoffenheim. Wenn du es zulässt, dass Oliver Baumann seine Nationalmannschaftskarriere beendet, obwohl er bei der EM dabei war im eigenen Land, ohne eine Minute auf dem Platz gestanden zu sein und ohne Nationalspieler zu sein, dann gibt es hier eine richtig böse Folge. Also wirklich, gib ihm diese eine Minute, gib ihm diese Halbzeit gegen San Marino, ist mir vollkommen egal. Aber bitte, lass ihn nicht so würdelos abtreten in der Nationalmannschaft, nachdem er so oft mitgereist ist, ohne Nationalspieler zu sein. Bitte, bitte, bitte.
Ja, und ich bin gerade schon dran, um diesen Shoutout, wie soll ich sagen, noch so ein bisschen zu konkretisieren, weil das ist alles gar nicht so kompliziert. Wir spielen am 7. September in Deutschland, ich habe jetzt gerade nicht vorliegen, in welchem Stadion, gegen Ungarn. Und das wäre, ehrlich gesagt, der Moment, klingt jetzt traurig, ist trotzdem mein Vorschlag, das sollte das erste und letzte Spiel von Olli Baumann für Deutschland sein, meiner Meinung nach.
Ist das so eine Nations League-Kacke oder ist das ein Freundschaftsspiel?
Das kann ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht herausfinden, weil hier nur eine Liste ist mit den nächsten Spielen. Ich glaube, das ist tatsächlich Nations League, spielt aber aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle. Ja, nö. Nations League. 7. September gegen Ungarn. Aber Olli Baumann hat Champions League gespielt, hat Euroleague gespielt, ist die Nummer 3 in ganz Deutschland. Der wird ja wohl gegen Ungarn mal sein Spiel bekommen dürfen. Und dann kann man ihn ja auch, ist in Düsseldorf übrigens, verabschieden, denn das ist natürlich wirklich so, beim Turnier in 2 Jahren würde beispielsweise in Nübel auf 3 oder sogar auf 2 deutlich mehr Sinn ergeben. Muss man ganz ehrlich sein.
Natürlich, natürlich. Und da wäre ja auch keiner böse drum. Also nein. Wir sind ja jetzt wirklich dankbar, dass Baumann überhaupt mitgenommen wurde und er hat sich's auch verdient. Gib ihm dieses eine Drecksspiel und dann bau dein Torwart-Team für in 2 Jahren neu auf. In 2 Jahren wird sehr, sehr wahrscheinlich Manuel Neuer auch nicht mehr zwischen den Pfosten stehen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Vielleicht kriegt Ter Stegen dann dieses eine Turnier, bevor auch er zu alt ist, um ersetzt zu werden. Aber natürlich wird ein 36-Jähriger nicht mehr als Nummer 3 mitgenommen werden. Das ist auch vollkommen okay. Aber dieses eine Spiel,
bitte. Genau, 7. Bitte. September gegen Ungarn. Jonas, und ich habe gerade einen spontanen Einfall. Manchmal kommen die einfach so. Julian Nagelsmann hat ja Instagram und benutzt das auch. Wie wäre es denn, wenn unsere Hörer mal kurz jetzt ihr Smartphone nehmen und mal kurz Julian Nagelsmann eine private Nachricht schreiben? Das geht nämlich. Der Chat ist offen, ist freigeschaltet und ihm einfach mal schreiben, auf eine nette Art und Weise, dass Olli Baumann bitte sein Spiel bekommen soll. Er hat sich das wirklich verdient. Auch menschlich. Fußballerisch sowieso, menschlich aber auch. Und ja, ich weiß nicht, das kann es wirklich nicht geben. Das wäre wirklich ein Negativrekord. Ein Mann, der da locker 15 Mal auf der Bank saß beim DFB-Team und eben keine einzige Sekunde bekommt. Oder gib ihm eine Halbzeit. Scheiß der Hund drauf. Schreib jetzt bitte Julian Nagelsmann über Instagram kurz eine Nachricht bezüglich Olli Baumann. Und vielleicht denkt er dann nochmal drüber nach. Vielleicht denkt er ohnehin schon drüber nach. Aber man kann das Ganze ja mal ein bisschen anschubsen. Genau. Oder was denkst du?
Er hat ja auch die TSG noch im Herzen. Das heißt, bitte mit allem Respekt eine kleine Nachricht. Ich werde es nachher von meinem privaten Account machen.
Du auch.
Ich werde ihm noch schreiben vom Hoffefunk-Account, damit er da schon mal mehrere Nachrichten hat, dass er einfach jetzt innerhalb der nächsten Woche wo das aktuell ist, diese Folge hier, wo sie gehört wird. Immer wieder vereinzelt eine kleine, sehr respektvolle und nette, mit lieben Grüßen aus Sinsheim, blau-weiße Grüße bekommt und dann wird er es hundertprozentig machen. Und dann, David, ist es unser Verdienst, dass Olli Baumann am 7. September gegen Ungarn zu Null spielen wird.
Ja, also das würde ich so feiern, wenn das wirklich genauso kommt. Aber verdient hat er das auf jeden Fall und ich will auch nicht bezweifeln, vielleicht hat er sowas in die Richtung auch schon im Hinterkopf. Das kann ja theoretisch sogar sein. Wissen wir nicht.
Genau.
So, Jonas, haben wir noch was hier? Wir haben letzte Saison zum Beispiel die Elf der Saison gebildet, aber das finde ich so schwierig in gewisser Weise, weil wir ja durchaus relevante Baustellen haben in gewisser Weise.
Ich würde so machen, David, weil ich glaube, die stellt sich relativ von selber
eben,
auf. Ich würde einfach mal meine vorlesen. Dann können wir vielleicht über den einen oder anderen, ne, wir wollen ja hier über verschiedene Spieler reden. Die viele haben wir ja schon abgehakt, manche noch nicht. Ich lese meine mal vor. Bitte. Wenn wir über einen Spieler, der wichtig ist, explizit reden wollen, parallel, machen wir das. Wenn du Ergänzungen hast oder Änderungen, kannst du sie dann auch vortragen. Aber dass wir uns da gegenseitig die sehr jetzt gerne vorlesen, ist langweilig, weil die werden sich sehr, sehr ähnlich sein. Gut. Im Tor habe ich natürlich Luca Philipp. Kleiner Spaß. Okay, im Tor haben wir Olli Baumann, brauchen wir nicht mehr lange darüber reden. Dann haben wir rechts, natürlich müssen wir auch darüber reden, die Dampflok Pavel Kadarzabek. Endlich mal halbwegs verletzungsfrei geblieben dieses Jahr.
Absolut.
3 Tore, 5 Vorlagen. Der Typ stabil. Ist einfach, bei dir renne ich da offene Türen ein, ist eh dein Lieblingsspieler mitunter. Einfach eine Maschine. Gehst du mit, oder?
Ach, absolut.
So, jetzt kannst du vielleicht einen kleinen Veto einlegen. In der Dreierkette habe ich in der Mitte mich tatsächlich für Grillo entschieden, weil Vogt hatte ein halbes Jahr gespielt, war dann aber weg. Grillo, einfach Respekt dafür, dass er die neue Rolle angenommen hat, hat es echt solide gemacht.
Okay,
Grillo in der Mitte. Kabak rechts, 4 Saisontore gemacht, auch viele schwächere Spiele, Kabak-like, aber einfach einer der torgefährlichsten Innenverteidiger der Liga. Jetzt natürlich sehr, sehr bitter gewesen mit seinem Kreuzbandriss bei der Türkei. Aber gehört natürlich in unsere Elf. Und links bin ich jetzt gespannt, ob du es ähnlich siehst. Linker Innenverteidiger Akpo Guma.
Habe ich auch, ja. Ende der Saison war wirklich gut von ihm.
Genau, die anderen haben es einfach weniger verdient. Jetzt Linksverteidiger, auch sehr schwierig, eine Baustelle von uns. Aber ich gehe mit einem Spieler, den ich nochmal zum Abschluss würdigen will, weil er ist leider weg. Robert Skou.
Ja, was ein bisschen erstaunlich ist, weil er ja gar keine so schlechten Daten hat. Ne? Er hat ja auch Tore geschossen, die eine oder andere Vorlage, aber traust du dir zu, kurz zu sagen, warum Skou eigentlich nie so richtig bei uns funktioniert hat? Das ist ja leider Teil der Wahrheit.
Es ist eigentlich kurios. Ich würde sagen, Robert Skou hat sich jetzt am Ende langfristig gesehen nicht bei uns durchgesetzt, weil er nie hundertprozentig sich mit der Rolle des Linksverteidigers identifizieren konnte. Er hat eine sehr starke Saison gehabt am Anfang von seiner Zeit als Linksverteidiger, linker Außenverteidiger. Dann kam Schreuder, irgendwann, ne? Der Moment, Schreuder, nachdem ich...
Ja. Wie bitte? Unter Schreuder war das, glaube ich.
Genau. Dann kam irgendwann der Moment, wo man dann dachte, okay, Skou ist wieder so gut drauf, stellen wir ihn offensiv hin. Vollkatastrophe. Ja. Absolute Vollkatastrophe. Jetzt am Ende wieder der beste linke Außenverteidiger dieses Jahr gewesen. Der hat 3 Tore geschossen und 5 Assists. Das ist absolut in Ordnung für einen linken Außenverteidiger. Das ist überdurchschnittlich.
In 25 Partien. Ja, ist eigentlich gut.
Trotzdem hat er sich natürlich nie richtig festgespielt. Jurasek hat seine Einsätze bekommen, Bilder hat seine Einsätze bekommen, gerade am Ende vom Jahr. Ich kann ehrlich gesagt nicht hundertprozentig nachvollziehen, warum man ihn jetzt hat ziehen lassen, weil so schlecht fand ich ihn eigentlich gar nicht. Aber ich wage mal die These, hätte sich Skou in den letzten, wie lange war er jetzt bei uns? 4, 5 Jahre?
Ja.
Hätte er sich in den letzten 4, 5 Jahren irgendwann gesagt, so Robert, war schön als rechter Stürmer, aber du bist jetzt einfach in der Bundesliga linker Außenverteidiger, du versuchst dich da zu verbessern und du bist nichts mehr anderes. Und du setzt es jetzt in deinem Kopf fest, dass du Verteidiger wirst. Dann hätte er sich vielleicht festspielen können, aber ich glaube, er hat diesen Traum nicht losgelassen, dass er sich eigentlich immer als rechten Flügel gesehen hat.
Ja, gut möglich. Er hätte vielleicht auch noch mehr sozusagen daran arbeiten können, in diese Rolle reinzupassen. Er hat auch natürlich nicht immer in jedem System ideal gepasst. Und ja, deswegen ist es kurios, aber ich würde da eigentlich zustimmen. Was man sagen muss, ne, Juracek hat Ansätze gezeigt, leider nicht mehr als nur Ansätze. Er wird uns ja mutmaßlich erhalten bleiben, oder bin ich da falsch informiert?
Er wird nochmal ein Jahr ausgeliehen.
Genau, ja. Er wird nochmal ein Jahr ausgeliehen, ist das richtig? Genau, ja, steht hier.
Weiß auch. Ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, weil ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr erwähnt, aber den hatte ich auch eher auf der Seite der Flops, ne?
Ja, gemessen daran, dass er eben tschechischer Nationalspieler ist, internationale Erfahrung hat, einen Marktwert von um die 10 Millionen hat oder hatte. Aber sagen wir mal so, Ansätze waren da, alles was darüber hinausgeht, noch nicht. Das ist wahr und was man sagen muss, großes Problem bei Bülter ist, der macht nur in ganz bestimmten Spielen überhaupt Sinn da links. Das ist auch jemand, der ist 31, ist eigentlich zu spät, der müsste sich nochmal in diese Rolle mehr reinfinden. Deswegen macht es nur gegen ganz bestimmte Gegner Sinn und deswegen war es gegen manche Gegner auch gut und gegen manche überhaupt nicht. So würde ich es zumindest sagen, weil er einfach dieses Stürmergehen auch in sich trägt. Er hat, glaube ich, auch 5 Scorer-Punkte insgesamt, meine ich genau. 5 Scorer-Punkte ist okay, aber den einzusetzen gegen eine Mannschaft, die wirklich ordentlich Druck über die Außen macht, die Tempo auf den Außen hat, wo er viel gegen den Ball arbeiten muss, ist schwierig, auch wenn Bülter ja, wissen vielleicht gar nicht so viele, unser zweitschnellster Spieler ist. Mhm. Und einer der schnellsten der ganzen Liga. Andererseits aber wiederum, auch das wissen wahrscheinlich einige, finde ich ihn nicht besonders wendig. Und das ist so ein bisschen das Ding, ne? Gegen so einen flinken Außen, so einen Bjorno Gittens, oder wie heißt er genau? Oder du weißt, ja. Ihr wisst, was ich meine, was für einen Spielertyp ich meine. Sieht ja. Der 1,88 Bülter so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein grobschlächtiger Manni, der versucht irgendwie jetzt ein Gemälde sehr präzise zu malen. Naja, aber Bülter ist auf jeden Fall, würde ich sagen, jetzt kein Fehleinkauf, dafür war er auch nicht teuer genug, ja. Aber er passt auch ein bisschen wie Sko aktuell absolut nicht in unser System rein.
Genau. Und dann offensiv oder Mittelfeld können wir sehr schnell machen, wie ich jetzt Tuhumcu, Prömel, Stach und vorne drin Bayer Kramaric. Da brauchen wir nicht lange um heißen Brei rumreden.
Ja, warte mal ganz kurz. Ja, würde ich jetzt auch nichts groß anderes sagen.
Auf der anderen Seite, David, du könntest natürlich auch sagen, du machst Kramaric ins Mittelfeld, Prömel oder Tuhumcu raus und gehst mit Weghorst vorne drin. Würdest du das machen?
Ich habe, also bei Weghorst ist der Stand ja nach meinem Wissen, dass wir ihn nicht wieder leihen oder verpflichten werden. Er ist jetzt ja auch gerade offiziell wieder bei Burnley.
Weghorst ist weg.
Der kommt. Genau, dementsprechend habe ich das auch so verstanden. Aber ich bin, was Weghorsts Saison angeht, extrem zwiegespalten. Ein extrem fleißiger Typ, der aber irgendwie nicht ganz die Erwartungen erfüllen konnte und hat jetzt ja auch in Anführungszeichen nur 7 Tore in 28 Spielen erzielt, immerhin 4 Assists, also die Gesamtbilanz ist dann doch okay. Aber okay ist ja noch nicht gut, würde ich sagen.
Ja, mit der Erwartungshaltung, die wir eben an ihn hatten. Aber du kannst auch nicht sagen, dass die Leihe von ihm ein Flop war. Es war wirklich okay, er hat das getan, was er konnte. Er hat unserer Mannschaft weitergeholfen. Er war Teil davon, dass wir es nach Europa geschafft haben. Aber in dem Alter jetzt die nächsten Jahre auf ihn zu bauen, ihn fest zu verpflichten oder noch ein Jahr auszuleihen, würde ich auch nicht machen. Da würde ich sagen, Weghorst war nicht gut genug, um da nicht die Fühler nach was anderem ausstrecken zu können.
Ja. Also deswegen muss ich sagen, stimme ich dir zu, angesichts dessen, was ich einfach in dieser Saison gesehen habe. Und das ist dann dementsprechend unsere Elf der Saison. Und damit, Jonas, sind wir jetzt ja eigentlich gleich schon so ein bisschen beim letzten Block. Ganz kurz würde ich noch andeuten wollen, dass sich ja auf dem Transfermarkt bestimmt noch ein bisschen was tut und dass wir nächste Woche, wenn wir es schaffen, das große Transferkarussell einleiten wollen. Und ich dachte, wir reden da jetzt gleich kurz noch darüber, wo sind eigentlich die Baustellen, dass die Hörer auch wissen, worüber wir nächste Woche so ein bisschen reden werden, ohne natürlich konkrete Namen zu nennen, das kommt ja dann erst. Und dann kommen wir noch zu ein paar Q&A-Fragen, würde ich sagen, so als letzten Block. Das große Transferkarussell wirft also seine Schatten voraus und jetzt als kleinen Appetizer vielleicht ist doch die entscheidendste Frage, wo sind gerade die Baustellen? Also wo haben wir nicht die ausreichende Qualität, beziehungsweise vielleicht auch, an welchen Stellen haben wir noch zu wenige Spieler angesichts von drei Wettbewerben, die uns bevorstehen. Willst du mal anfangen, Jonas, mit einer Position oder mit einer Baustelle, die du ausgemacht hast?
Ganz klar Innenverteidigung. Wir haben jetzt Brooks ziehen lassen. Wir haben einfach zu wenige Leute, die ich wirklich schon reif für diese Liga empfinde. Ja, du kannst sogar theoretisch, klar, du hast Drexler, du hast Akpoguma, jetzt aber auch mit der Verletzung von Kabak, wo du nicht weißt, wann er zurückkommt.
Katastrophe, ja.
Du musst in der Innenverteidigung eigentlich einen Banger holen und dann vielleicht sogar noch einen für die Breite.
Absolut, ja. Weil ein Socki, weiß ich nicht, ob inwiefern der eingeplant wird. Seine Saison war okay. Er ist jetzt wohl auch wieder fit, aber den kannst du auf keinen Fall als stabilen Innenverteidiger betrachten. Scholloi ist zurück, aber haben wir schon besprochen, bin ich skeptisch. Und ansonsten bleiben aktuell nur noch Akpo und Drexler. Das geht so nicht mit drei Wettbewerben. Ich stimme dir zu, da muss ein großer Name kommen, insbesondere wegen Kabak schwerer Verletzung, der nicht vor Januar spielen können wird, nach meinem Stand der Dinge. Denn ein Kreuzband ist vor 2 Wochen, glaube ich, gerissen.
Genau. Hast du noch eine weitere Position?
Ja, aber genau. Also markieren wir erstmal quasi mit gelben Textmarker ganz dick die Innenverteidigung. Das
da ist kannst du sogar ein einen roten Problem. Textmarker nehmen.
Oder einen roten. Und jetzt, ich weiß, schwierige Aufgabe für Schwegler und Rosen. Ich hoffe, die sind auch gerade schon am Rotieren, weil viel liest man aktuell nicht. Das ist die Außenverteidigung. Und am besten, ehrlich gesagt, jemand, der da flexibel einsetzbar ist. Juracek gehört uns nicht, bleibt jetzt da, okay. Pavel, hoffen wir einfach mal, dass er fit bleibt, wie letztes Jahr. Und dann haben wir nur noch Marco John, der auch mehr verletzt als fit ist und sich noch nicht etabliert hat. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Akpo sehe ich aktuell nicht auf den Außen, auch wenn er das Tempo hat. Das heißt, aus meiner Sicht brauchen wir eigentlich noch einen Innenverteidiger auf dem Niveau von Juracek. Also jemand mit Euroleague-Format, sag ich mal. Ohne geht's meiner Meinung nach nicht, weil ich Jon nur in Klammern betrachten würde. Und wir brauchen ja mal mindestens einen soliden Backup für drei Wettbewerbe, oder nicht?
Ja, dann kann ich eigentlich die Reihe gleich so weitermachen. Du brauchst auch einen Mittelfeldspieler, weil du nicht weißt, wo Grilic eingeplant wird. Und für die Breite, ne, verletzungsanfälliger Geiger. Samaseku kommt zwar zurück jetzt erstmal, du weißt aber nicht, inwieweit der eingeplant wird oder sogar verkauft wird.
Ey, da bin ich das auch gespannt wie ein Regenschirm. Samaseku, das heißt für die auch Breite, erst 28, weißt du?
Genau, ja. Du kannst eigentlich im Mittelfeld sagen, entweder du vertraust Tuhumcu, Prömel, Stach und so weiter und sagst, du holst einen für die Breite, oder du kannst auch da einen Banger holen und den Konkurrenzkampf eröffnen. Das heißt, eigentlich brauchen wir auf jeder Position Leute. Also, das Transferkarussell wird richtig wild dieses Jahr. Wir können uns die Namen um die Ohren hauen. Weil offensiv, David, was sagst du da, sieht es auch nicht viel besser aus.
Ich werfe noch mal kurz einen Blick drauf. Ich habe gerade die Seite von transfermarkt.de offen. Und jetzt fangen wir vielleicht einfach mal mit dem zentralen Sturm an. Aslani ist zurück. Es tut mir leid. Plane ich persönlich nicht ein. Da plane ich dann fast sogar eher noch in Mörstedt ein. Natürlich nur als Joker, klar. Und dann bleiben Bebu, Kramaric, Berisha und vielleicht Bayer und Bülter in Klammern. Das ist knapp, würde ich sagen. Das geht, aber nur unter der Voraussetzung, dass Bayer bleibt. Und das ist ja sehr zweifelhaft. Also ich würde jetzt mal so in Bravo-Sport-Manier ganz unseriös sagen, Bayer bleibt zu 35%. So. Aber da bleiben ja noch ein paar Prozent übrig. Und wenn Bayer geht, dann muss da ein gehöriger Name kommen. Ansonsten und selbst, könnte es funktionieren.
Ja, selbst wenn Bayer bleibt, stelle ich die Frage der Qualität, weil es sind ganz viele Leute, die du genannt hast, mit Sekundärposition. Kramaric eher Mittelfeldspieler, Bülter eher Außenverteidiger. Viele Namen, die ausschließlich Stürmer sind, bleiben dann nicht mehr übrig, nachdem Wekost weg ist. Das heißt, du brauchst auch im Sturm wieder 1 bis 2 Leute.
Ja, und auch auf den Außen ist es spannend, es ist ja nicht gesagt, dass wir zwingend einen Doppelsturm spielen, zumindest nicht zwingend. Weißt du, wer nämlich auch wieder mit trainiert und mit dabei ist? Jakob Brun-Larsen. Ich habe das Gefühl, ich habe das 17. Déjà-vu jetzt gerade und ich bin völlig irritiert davon, dass Jakob Brun-Larsen erst 25 Jahre alt ist. Jonas, der ist 98er-Jahrgang, 4 Jahre jünger als du. und ist jetzt mal wieder bei uns
hier zurück. Zwei Jahre jünger.
Quatsch. Ja, Bullshit. Zwei, sorry.
Kurz verrechnet.
Katastrophe. Nein, ich wollte einfach nur den Punkt machen, dass der sogar noch deutlich jünger ist als du und im weitesten Sinne ja noch ein Talent ist. Ich würde so bei 24, 25 da die Grenze ziehen. Und er ist wieder zurück. Der war jetzt ja für ein Jahr ausgeliehen, lass mich nochmal kurz gucken, an den FC Burnley, wenn ich es richtig sehe, ne?
Mhm, genau.
Und das lief
und Burnley gar nicht war nicht unzufrieden mit ihm. Burnley war nicht unzufrieden mit ihm.
Genau, gucken wir nochmal kurz rein, nicht, dass ich jetzt Bullshit erzähle. Jonas, 32 Einsätze, also viel Spielpraxis, 6 Tore. Und das auf seiner Position, er hat im Wesentlichen rechts oder links außen gespielt.
Aber steht da nicht sogar im Raum, dass Burnley ihn vielleicht sogar festholt?
Ja, ich sage ja nur, dass er wieder bei uns unter Vertrag steht, aktuell.
Ja.
Die Andeutungen gehen eher in die Richtung, dass er nicht bleibt, er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Aber gut, seine Leistung bei Burnley war stabil. Die Frage ist eher, ob er ins System passt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt im vierten Anlauf es klappt bei Jakob Bruun-Larsen, aber er scheint die Qualitäten zu haben. Ich finde aber das Problem eher im Bereich System. Das, was Matarazzo aktuell spielt, passt nicht zu JBL, würde ich sagen, oder?
Und das ist die Erwartung, die ich jetzt für nächstes Jahr an Matarazzo habe. Er kennt die Mannschaft jetzt ein Jahr. Er soll jetzt mit Rosen und
anderthalb, Schlechter sich oder hinsetzen. Nicht?
Wie bitte?
Ich glaube sogar länger, anderthalb meine ich. Sorry.
Ah, ja, kann sein. Er soll sich für ein System entscheiden und soll dann gucken, was für Spielertypen brauche ich dafür, welche Spielertypen brauche ich noch dafür. Und genau das ist der Weg. Weil wenn du neu kommst, ist es so, okay, ich gucke mir an, wen habe ich und was kann ich damit machen. Jetzt verlange ich schon von einem Trainer seines Formats, dass er sagt, ich möchte das spielen und ich brauche diese Leute dafür.
Das stimmt. Das ist natürlich auch die Frage, was ist möglich überhaupt, aber es tut mir wirklich leid, Herr Rosen, Herr Schwegler, langsam muss hier mal bisschen Tempo in die Sache rein. In unter 4 Wochen beginnt die Saison mit dem DFB-Pokal. Das ist am Freitag, den 16.8. Und am 24.8. geht es dann los gegen Holstein Kiel in der Pre-Zero Arena. Das heißt, mein zeitlicher Rahmen wäre, es wäre gut, wenn da in der ersten Augusthälfte noch was passiert. Am besten sogar bis zur ersten Augustwoche. Es ist natürlich schwieriger als sonst wegen der Euro, denke ich mal. Mhm. Trotzdem haben wir jetzt ja schon einige Positionen benannt, wo in gewisser Weise der Baum brennt, wenn ich das mal so sagen darf.
Genau. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, David, dass wir nächste Woche die Folge liefern, dass wir denen ein bisschen Arbeit abnehmen.
Genau. Das ist ja, ne? Die haben ja noch genug andere Sachen zu tun, ne? Die machen ja noch Facility Management zusätzlich, das heißt, die haben gar nicht so viel Zeit. Okay, im Ernst, genau, wir wollen uns nächste Woche dran setzen, konkrete Namen liefern. Ich denke, auch da, Jonas, werden wir eine Story machen, dass ihr uns auch Namensvorschläge liefern könnt.
Ja,
einfach. Selbstverständlich. Aber wir werden das unabhängig von euren machen, dass wir uns eigenständig vorbereiten. Jetzt aber noch kurz, Jonas, ich habe gemerkt, dass wir einige von euren Fragen bereits indirekt beantwortet haben im Laufe dieser 60, 70 Minuten jetzt. Aber 2, 3 Fragen sind noch offen und die hast du gerade rausgesucht. Was gibt es denn noch zu beantworten von Seiten unserer Hörer?
Genau, es gab einige Fragen zu Maxi Bayer, haben wir abgehakt. Einige Fragen zu Weghorst haben wir abgehakt. Dann alle Fragen, da bitte ich um Verständnis, alle Fragen, die irgendwelche Transfers betreffen, verlagern wir, wie gesagt, auf nächste Woche. Aber jetzt noch Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Einmal haben wir, wie findet ihr die Entwicklung der Kurve? Also Stimmung, Choreo und so weiter.
Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen stagniert, was ich jetzt als gar nicht als so tragisch bezeichnen würde, weil einfach das Gebiet oder das Potenzial nicht so groß ist des Clubs, einfach aufgrund der Menschen, die außen rum leben und aufgrund der Tatsache, wie alt unser Club ist. Wie gesagt, gegen Bayern, das war auf jeden Fall ein Highlight. Andererseits, ne, sind die Zuschauerzahlen auf jeden Fall ausbaufähig. Was ich aber auf jeden Fall weiß, und das muss man berücksichtigen, Covid hat da schon Einfluss gehabt. Und zwar in verschiedenen Branchen. Also ich meine auch im Bereich von Theatern, im Bereich von Schulveranstaltungen und sicherlich auch im Bereich von solchen Events wie Fußballspielen. Und es spürt eben ein Club wie Eintracht Frankfurt weniger, weil wenn dann ein paar Tausend nicht mehr kommen, kommen halt andere. Ne? Aber wir haben diese, in Anführungszeichen, Backup-Fans deutlich weniger. Und deswegen ist auch der Zuschauerschnitt so ein kleines bisschen eingebrochen. Von vor Covid 27.000 bis 28.000. Ich nehme da auch die Zeit von Gisdol und so mit rein, wo es ja nicht, sportlich nicht so doll lief. Bis jetzt ungefähr 24.500. Das ist nicht dramatisch. Schade finde ich halt eher, dass es immer mal wieder so Spiele gibt, wo dann wirklich so ein bisschen tote Hose ist, wo dann mal nur 19.000 kommen. Und ja, das ist jetzt ein komischer Appell an der Stelle. Aber was wir auf jeden Fall verhindern sollten, und das ist dann natürlich besonders die Aufgabe gegen solche Teams wie Frankfurt oder Stuttgart, eben zu verhindern, dass dann da 11.000 Stuttgarter beispielsweise hocken. Und das war auch eine andere Frage, Jonas, auf Instagram. Wie können wir das denn verhindern, dass unser Stadion so gestürmt wird, dass da dann fast die Hälfte Gästefans sind? Hast du da irgendeine Idee, wie wir das eindämmen könnten als Club?
Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage.
Ja.
Ganz kurz noch zur Ergänzung der Kurve. Lobenswert möchte ich aber erwähnen, dass wir einige Beispiele hatten dieses Jahr, wo wir extrem positiv überrascht waren von unseren Auswärtsfahrten. Ich erinnere an das Spiel in Heidenheim.
Wahnsinn.
Exzellente Auswärtsfahrt und so weiter. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr guten, harten Kern, auf den wir auch mittlerweile stimmungstechnisch stolz sein können. Wichtiger ist bei uns eher für die Stimmung. Ne? Das hat natürlich auch Auswirkungen immer auf die Kurve und auf das Gesamtbild des Stadions, wenn eben so viele Plätze frei sind. Aber ja, zum Teil natürlich gibt es andere Parameter, aber zum Teil ist es einfach in jedem Stadion der Welt so, du musst erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen, damit die Leute kommen und ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Und jetzt ja eben diese hochkomplexe Frage vom Leon, wie kann man es verhindern, dass eben so eine Stadionübernahme wie gegen Stuttgart und Frankfurt verhindert wird, dass du am Ende die Lachnummer bist und hast quasi ein Auswärtsspiel in Sinsheim.
Oder zumindest 50-50 oder so. Ja?
Genau, und das Problem ist einfach, du willst auf der einen Seite natürlich ein Heimspiel haben, aber auf der anderen Seite musst du auch Geld verdienen. Und Stadiontickets oder Verkäufe von Würsten und so weiter bringen dir natürlich auch verhältnismäßig Geld. Also wichtig ist einfach, dass wenn du musst den Zeitraum natürlich, wo die eigenen Fans kaufen können, deutlich früher beginnen, als das, was die Auswärtsfans kaufen können. Also bevor du den offenen Verkauf beginnst.
Ja,
aber
ja,
am Ende wirst du das nur verhindern können, indem wir die Tickets kaufen. Es geht nicht anders. Weil du kannst nicht am Ende sagen, drei Tage vor Spielbeginn, so, wir hatten jetzt die ganze Zeit den Verkauf für Mitglieder offen, wir haben aber immer noch 15.000 Karten übrig. Irgendwann musst du den offenen Verkauf aufmachen. Und dann kaufen sich natürlich die ganzen Frankfurter und Stuttgarter die Karten. Und das kannst du nicht verhindern. Du kannst ja nicht sagen, du kannst ja nicht einen Psychologen dahin setzen und sagen, bevor du ein Ticket kaufst, musst du einen Videochat machen mit einem Psychologen und musst dich scannen lassen, ob du Frankfurter oder Stuttgarter bist. Das funktioniert nicht. Also die Fallhöhe ist, dass am Anfang die Dauerkartenbesitzer kommen, dann die Mitglieder und dann muss halt das Stadion so ausgelastet sein mit Blauen, dass die anderen eben das Ding nicht ausräubern können. Anders funktioniert es nicht.
Ja, ein guter Punkt. Also, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist es halt auch so, dass wenn jetzt kein einziger Gästefan mitkommt, dass wir dann eigentlich nur so einen harten Kern von 19.000, 20.000 haben. Und das ist ja teilweise dann auch das Problem, wenn wir gegen gewisse Teams spielen, wo nur 500 Fans mitkommen, dass dann irgendwie 10.000 Plätze frei bleiben. Aber auch das Gegenteil kann passieren, dass dann eben mal locker 10.000 oder mehr Tickets beim VfB beispielsweise landen, was ja wirklich absolut keiner will. Und klar, wir Fans können das auf jeden Fall in gewisser Weise verhindern. Eine radikale Idee hätte ich noch, Jonas, aber ich bin gespannt, was du davon hältst. Aktuell ist es ja so, dass in den Blöcken O bis V keine Gäste-Fankleidung gestattet ist. Also O bis V ist hinter dem Tor der S-Kurve. Der Südkurve. Ne? Aber nur auf dieser Seite. Du kannst in der Haupt- und in der Gegentribüne mit Gäste-Fan-Kleidung sitzen. Könnte man verbieten.
Zumindest, also jetzt reden wir mal von der Gegentribüne, zumindest auf der Hälfte unserer Seite.
L, M und N wäre das. Ich würde vielleicht sogar radikaler sagen, was wäre denn, wenn wir das auf der ganzen Gegentribüne verbieten, I bis N, vielleicht I nicht, und dann können die ganzen Gästefans ja immer noch hinter dem Tor sitzen beim Gästeblock. Das heißt, dann kann so eine Gästemannschaft trotzdem weiterhin 6.000, 7.000 Tickets ohne Probleme erwerben dort. Dort wollen die meisten TSG-Fans ja ohnehin nicht sitzen. Ich weiß nicht, ob das viel ändern würde, aber es wird bestimmt was ändern, ist aber natürlich ein bisschen eine radikalere Maßnahme. Aber einfach nur so ein bisschen Spinnerei jetzt von meiner Seite aus.
Die dürften ja dann auch, ne, du kannst nicht verhindern, dass dann beim Tor von Frankfurt die Hälfte aufspringt. Aber du kannst dieses Bild, was ja auch was in den Köpfen der Spielern macht,
ja,
ne, du kommst ins Stadion, ins eigene Stadion und alles ist rot oder gelb oder weiß, ne? Das kannst du verhindern dadurch.
Und klar,
es gibt 100 Pro.
Natürlich auch,
du wirst eine Menge Hate bekommen aus der Bundesliga, aber
pff, ja,
sind wir die Wohlfahrt.
Ja, und wir sind es ja auch gewohnt. Und ich denke schon, dass das für einige, sagen wir mal, Eintracht-Anhänger beispielsweise ein No-Go wäre, eben nicht in Gäste-Fankleidung kommen zu dürfen. Aber wie groß der Effekt wäre, weiß ich nicht. Wie gesagt, ist nur ein bisschen Spinnerei. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass wenn wir jetzt wieder eine Saison spielen, die nochmal ein bisschen besser ist als die aktuelle, egal was das Ergebnis angeht, einfach ein bisschen weniger Gegentore, weiterhin viele Tore und vielleicht wieder so, sagen wir mal, um die 50 Punkte rum, dann wird sich das Stadion auch wieder füllen. Aber man muss natürlich auch ein bisschen kämpfen, weil wie gesagt, Covid war für viele Bereiche ein gewisser Dämpfer. Ich glaube nicht, dass weniger Leute TSG-Spiele gucken, Jonas. Vielleicht sogar eher mehr. Aber ich glaube, dass es mehr vom TV-Guck machen jetzt. Mhm. Als vor, ja, Covid. Und letzter Gedanke, das macht die TSG auch in gewisser Weise. Eine Sache müssen wir angehen, noch mehr als jetzt. Junge Fans gewinnen. Und denen, ich sag's mal übertrieben, Jonas, denen bei gewissen Spielen die Tickets gefühlt schenken. Ja. Aber jetzt...
Es gibt ja auch manchmal so Aktionen.
Es, ne, aber so gerne noch häufiger. Wir wissen doch jetzt, vielleicht gegen Holstein Kiel am 24.8., ich glaube, da werden mehr als 19.000 kommen, vielleicht 25.000, aber mehr ganz bestimmt nicht, weil Sommerferien sind in Baden-Württemberg und weil es eben Holstein Kiel ist. Und da will ich dann, das wirst du doch zwei Wochen vorher sehen, scheiße, wir haben erst 23.900 verkauft, es wird niemals voll, zack, 3.000 Tickets, nehmen wir jetzt als Kontingent und vermarkten das groß. Kinder plus Begleitperson, nee, Kinder umsonst, die Begleitperson zahlt normal. Na, und dann kann man auch sagen, was weiß ich, Papa geht mit den beiden Söhnen, der Papa zahlt, die beiden Söhne kommen kostenlos rein, sagen wir mal, ja, unter 16 oder so, ist auch wieder nur eine Spinnerei.
Genau. Und was natürlich auch immer ein Fakt ist, ich bin mir nicht sicher, das stelle ich jetzt einfach in den Raum, ob in puncto Fangewinnung in der Region schon das Maximum ausgeschöpft ist.
Ja, aber das wäre ja so eine Möglichkeit, ne, dass man noch mehr auf die Jungen geht, weil so ein Stadionerlebnis ist für mich als 30-Jährigen beeindruckend. Ich war schon oft im Stadion, aber ist bestimmt für einen 12-Jährigen, der zum ersten Mal da ist, oder sogar für einen 9-Jährigen, der zum ersten Mal da ist, nochmal wesentlich beeindruckender. Das prägt, dann verfolgt man das Team und so weiter und so fort. Also guter Gedanke.
Genau, ja. Weil so wird man Fan durch irgendwelche Erlebnisse in früher Kindheit.
Das ist so ein Erlebnis.
Am besten mit Freunden, mit Eltern, wie auch immer. Genau. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen, die letzte Frage, so ein bisschen noch den Umschwung in die nächste Saison, um ein bisschen dieses Negative jetzt wegzukriegen, um die Folge zu beenden. David, du bist der Trainer. Mhm. Du würdest gerne jetzt, du müsstest dich entscheiden, welches System du nächstes Jahr als unser Standardsystem dir vorstellen könntest bzw. wünschen würdest. Und um es ein bisschen spannender zu machen, geh mal bitte komplett weg davon, was für Spieler wir haben, sondern überleg dir mal, was hättest du Bock, was für ein System bei uns gespielt wird. Wir könnten ja auch noch Spieler holen, sondern was für ein System findest du einfach so attraktiv oder hast du schon bei anderen Mannschaften beobachtet, wo du Bock hättest, dass die TSG dieses System hätte?
Mhm. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich da echt schwer von lösen, von dem, was wir aktuell so machen, aber
ich kann auch anfangen, wenn du noch kurz brauchst.
Ja, fang du mal an, bitte.
Ich würde wirklich jetzt komplett losgelöst davon, ob uns die Spieler dafür fehlen. Es geht einfach nur darum, was man Bock hätte. Ich hätte massiv Bock darauf, dass wir endlich mal eine Mannschaft wären, die ein 4-3-3 spielt. Mit Kramaric auf der 10, dahinter zwei Achter, Sechser und einfach mal diesen so einen richtigen Dreiersturm haben. So einen Dreiersturm, den man halt in einer Light-Variante, den man von Real Madrid, den man von Barcelona kennt, ne, so Messi, Suarez, Neymar, das ist ja so das klassische Dreier der klassische Dreiersturm, das halt in der Billo-Variante. Ein geiler Stürmer vorne drin und dann zwei schnelle, zackige Flügel. Das fände ich mal richtig geil.
Ja, also ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, ich muss einfach beim Zweiersturm bleiben. Ich bin ein großer Fan vom Zweiersturm, insbesondere in der Kombi mit so einem Spielertypen jetzt einfach, wie beispielsweise ein Bayer und ein Weghorst, die sich ergänzen, wo der eine die Räume schaffen kann, der andere die Bälle festmachen kann. Aber grundsätzlich ist nicht weit weg von unserem System, würde ich sagen, 3-5-2. Tatsächlich. Ich weiß aber auch gar nicht, Jonas, was würdest du sagen, was ist jetzt Matarazzos bevorzugtes System? Kann man das als 3-5-2 bezeichnen oder ist es? Ich find's schwierig, weil es ist dann doch nicht genau ein 3-5-2.
Ich könnte mir vorstellen, weil das ja auch schon des Öfteren versucht hat, in einer perfekten Welt, wo er jeden Spieler bekommen würde, den er will, würde er eher Viererkette spielen. Er merkt aber, dass er das bei uns nicht hinbekommt, dass wir dann zu instabil werden. Das natürlich auch. Wenn du Viererkette spielst, hast du natürlich auch zwei schnelle offensive Flügel. Die, wo ich mir wünsche quasi, die sind aber bei unserem Budget deutlich zu teuer, um da qualitativ hochwertige Flügelspieler zu bekommen. Und dass deswegen einfach clever ist, dieses Dreier-Fünferkette zu spielen auf unserem Niveau.
Ja, spannend. Aber ich sehe gerade, du hast völlig recht, es war fast immer die Dreierkette unter Matarazzo. Die Variation lag eben daran, dass es manchmal nur einen richtigen Stürmer gab und manchmal zwei richtige Stürmer. Sonst war es eben diese Dreierkette mit den, ja, Jokern auf der Außenverteidigerposition, die idealerweise da die vielen, vielen Meter machen. Ja, mal gucken, ob Matarazzo da jetzt eine neue Idee entwickelt, ob die Spieler kommen, die er braucht, die er will. Ich denke, es muss was passieren und ich hoffe, dass da was passiert in den nächsten 2-3 Wochen. Am liebsten nach unserer Transferkarussell-Folge, aber am liebsten auch deutlich vor dem Pokalspiel. Jonas, eine Person möchte ich nicht vergessen. Frederik hat uns eine sehr lange Nachricht über Instagram geschrieben mit zig Fragen, zig Kategorien. Vieles haben wir auch schon behandelt. Eine Frage möchte ich aber rausgreifen und mich an der Stelle auch für diese ausführliche Nachricht bedanken. Und zwar die Frage, ob uns gegebenenfalls sowas drohen könnte wie Union Berlin. Ob du uns da in gewisser Weise gefährdet siehst und wenn nein, warum nicht?
Wir sind auf jeden Fall gefährdet. Jeder Mannschaft kann sowas passieren wie Union Berlin. Gerade wenn du die Breite unseres Kaders anguckst und vor allem auch qualitativ, haben wir nicht so viele Leute, die qualitativ Startelf spielen könnten. Wenn wir da nicht vernünftige Transfers tätigen, sind wir hundertprozentig gefährdet. Gerade wenn du am Anfang auch natürlich in der Europa League weiterkommen möchtest. Das ist ja auch unser Anspruch. Ich meine, du kannst dich an die Europa League-Gruppen in den letzten Jahren von uns erinnern. Da hättest du eigentlich immer weiterkommen müssen. Du kannst nicht zufrieden sein, Gruppendritter zu werden in der Europa League. Du willst weiterkommen. Und wenn du da die Prioritäten falsch verlagerst und die Spieler müde sind und du das nicht richtig hinkriegst als Trainer, dann bist du da hundertprozentig gefährdet. Das wird eine Mammutaufgabe.
Okay, aber wie groß siehst du die Gefahr? Kommt drauf an, was jetzt transfertechnisch gemacht wird oder wie würdest du das sagen?
Ich sehe die Gefahr bei uns jetzt nicht so hoch wie bei Union Berlin, weil Union Berlin einfach, was in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viele Dinge extrem falsch gemacht hat. Du kannst dich erinnern an diese Phase, wo Union Berlin fast nur FIFA-Transfers getätigt hat. Irgendwelche Leute mit großen Namen, die aber keine Leistung mehr bringen.
Ältere Leute, so. Bonucci, ja. Volland unter anderem.
So blöd sind wir nicht. Wir kriegen das besser gewuppt. Kann natürlich sein, dass wir durch die Doppelbelastung jetzt in der Bundesliga jetzt nicht den Fußball spielen, manchmal oder die Punkte holen, die wir vielleicht könnten. Aber dass es in Richtung Abstiegskampf geht, wage ich zu bezweifeln.
Okay, spannend. Ansonsten, ja, muss man trotzdem sagen, unser Management, Rosenschwegler, haben da auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, in gewisser Weise Hausaufgaben. Und was mir tatsächlich auch noch Mut macht, bezogen auf Frederiks Frage jetzt, ist unsere Jugendarbeit, die dort doch weitaus überdurchschnittlich ist. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Wir haben im April den Titel gewonnen bei der U19. Meister der Bundesliga Süd-Südwest, der A-Junioren, das ist nicht selbstverständlich, das schaffen wir auch nicht immer, gegen Augsburg, und zwar sehr, sehr deutlich. Also wir haben da aktuell ein sehr, sehr starkes U19-Team. Die meisten Spieler dürften um die 18 sein. Und jetzt gucken wir nochmal kurz nach. Genau, letzten Monat ist eben diese A-Jugend dann auch kompletter deutscher Meister geworden. Nicht nur von Süd-Südwest, sondern auch von ganz Deutschland gegen Borussia Dortmund. Und da war natürlich auch ein Max Mörstedt mit dabei. Vielleicht gibt es noch weitere Spieler, die zu uns stoßen können. Und das ist natürlich eine gewisse Breite, die wir auch noch zur Not haben. Aber ich stimme dir zu, Jonas, da muss trotzdem noch einiges passieren. Aber das ist ein unglaublicher Luxus und ich erwarte auch, dass wir das in den nächsten ein, zwei Jahren nutzen können, dass wir da offenbar so eine goldene Generation gerade an 18- oder 17-Jährigen haben.
Genau. Dann, David, bedanke ich mich eigentlich nur noch bei dir für die schöne Folge. Hat wirklich Spaß gemacht. Das ist ein auch schöner Einstieg jetzt in die kommende Hoffefunk-Saison. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir uns dann wieder die Namen wie Tennisspieler hin und her schießen.
Genau, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr empfehlt vielleicht auch dem einen oder anderen Hoffe-Fan diesen Podcast, wenn nicht schon geschehen. Und dann danke fürs Zuhören. Danke an dich, Jonas, für die interessanten, unterhaltsamen Gespräche. Und bis in der nächsten Woche. Macht's gut.
Tschüss, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.